SRF 2 Kultur.
Auf Thriller und Horrorfilme hat er sich spezialisiert, der englische Regisseur Ben Wheatley. Jetzt kommt sein neuestes Werk in die Kinos. Sightseers heißt der neue Film. Darin mordet ein Pärchen immer wieder ohne ersichtlichen Grund. Und trotzdem soll es eine Komödie sein. Ob das jetzt wirklich zum Lachen ist, habe ich den Filmkritiker Hannes Nüsseler gefragt.
Ja und nein. Also es gibt Situationskomik drin, die spielt so mit Slapstick, mit Situationen, die sehr typisch sind, vielleicht für britische Verhältnisse. Das ist sehr lustig, aber dazwischen gibt es eben auch immer wieder diese Morde und die sind sehr verstörend, weil sie sehr grafisch, sehr explizit, sehr blutrünstig sind und das überschattet irgendwie alles.
Um was geht es genau in diesem Film?
Es geht um ein frisch verliebtes Pärchen. Es ist eine Art britische Version von Bonnie und Clyde, könnte man sagen. Die ziehen mit ihrem Camper durch Nordengland und sie haben sich eine Route abgesteckt. Sie wollen eigentlich sehr dröge Sehenswürdigkeiten sich anschauen. Da ist ein Bleistiftmuseum dabei, ein Viadukt ist dabei, eine Art Verkehrshaus ist dabei. Und es sind beides eigentlich so Mittelschichten-Spießer und man müsste erwarten, dass das eigentlich recht ereignislos wird. Aber dann schon beim ersten Zwischenhalt fließt Blut, es spritzt richtig und es wird nicht besser, je länger dass sie unterwegs sind.
Und warum dieses ständige Morden?
Es braucht eigentlich nicht viel dazu. Also der Mann, der gerät in einen richtigen Blutrausch, da braucht es nur, dass jemand anderes unordentlich ist, ein Papier fallen lässt oder dass er einen höheren Schulabschluss hat und er rastet total aus.
Also die Reizschwelle ist sehr tief, dass etwas passiert.
Sehr, sehr tief. Und es ist eben auch so, dass die Frau, die sieht sich das zuerst ein bisschen verdutzt an und mischt dann ebenfalls mit. Also sie wird quasi seine Muse und unterstützt ihn dann dabei. Der Regisseur Ben Wheatley, wie gesagt, also es hat so ein gewisses Standesdünkel, die er reinbringt und das wird dann bemerkbar, das größere Bild. Es wird so ein bisschen schwach erahnbar, aber Ben Wheatley macht nicht wirklich was daraus. Es ist dann nicht wirklich eine Satire auf die britische Gesellschaft mit ihren Nöten, vielleicht die Perspektivlosigkeit eben des Mittelstandes oder eben diese Klassenunterschiede, die in der britischen Gesellschaft halt immer noch sehr stark sind. Und deshalb ist der Film als Satire ist einfach ja zu einfach gestrickt.
Also würden Sie sagen, ein schlechter Film?
Ja, ich würde ihn eben nicht im Bauschenbogen verwerfen. Er hat seine Qualitäten, also das Pärchen, das spielt wirklich sehr gut zusammen. Also sie sind glaubwürdig und man wünschte sich eigentlich, dass sie ein bisschen konkretere, realistischere, kleinere Probleme hätten, wo sie sich daran abarbeiten können. Die Landschaftsaufnahmen sind auch sehr schön und es ist eben so, der Regisseur erzählt das Ganze mit den Mitteln des britischen Spülsteinkinos. Also man ist sehr nah dran an den Figuren und man erwartet eigentlich auch ein bisschen, dass man danach etwas über die britische Gesellschaft erfährt oder über diese Personen ganz speziell, aber dem ist nicht so. Also es ist ein bisschen der Schlüssellochblick. Er ist faszinierend, aber auch abstoßend. Man möchte das eigentlich gar nicht alles sehen.
Gemischte Eindrücke des Filmjournalisten Hannes Nüsseler. Der Film Sightseers von Ben Wheatley kommt morgen Donnerstag bei uns in die Kinos. Filmmusik, so raffiniert sie heute manchmal ist, sie hat in Zeiten des Stummfilms eine größere Bedeutung gehabt als heute. Eine richtiggehende Filmsinfonie zu Georg Wilhelm Pabsts Film Der Schatz von 1923 spielt das Collegium Novum heute Abend. Komponiert hat sie der Schönberg-Schüler Max Deutsch und Benjamin Herzog hat sich das Konzert für Aug und Ohr schon mal angehört und angesehen.
Musik, die den Vorhang aufmacht. Mit diesen Klängen steigt der Komponist Max Deutsch in den zweiten Teil von Georg Wilhelm Pabsts Stummfilm Der Schatz ein. Ein Film über einen jungen Goldschmied, der im Haus einer Glockengießerfamilie zwei Schätze findet, Gold und die schöne Tochter Beate. Ein Film, bei dem die Musik eine tragende Rolle spielt, vor allem natürlich, weil in dem Stummfilm nicht gesprochen wird. Nehmen wir heute Filmmusik im besten Fall zwischendurch mal als eigenständige Ebene wahr im Gesamtkunstwerk, so ist das bei einem Stummfilm ganz anders. Keine Sprache, auch keine Geräusche, kein Ton, ans Ohr kommt nur Musik. Musik, die vieles kann, zum Beispiel die Liebe schildern, Liebesstürme geradezu. Oder sie zeigt, wie es im Innern einer Filmfigur aussieht, wie einer von einer bösen Ahnung erst gestreift und schließlich gepackt wird. Filmmusik von Max Deutsch. Dass dieser Deutsch ein Schüler des Zwölftonkomponisten Arnold Schönberg war, das hört man nicht. Mit gutem Grund, sagt der Dirigent Johannes Kalitzke.
Es ist natürlich richtig, dass die Musik den Film nicht zuschütten darf. Und sie darf auch die Aufmerksamkeit durch ihre Komplexität nicht so stark an sich reißen, dass man von dem Film nichts mehr mitbekommt. Insofern wusste man damals schon sehr genau, dass man mit einer Filmmusik eben nicht so in Gänsefüßchen absolut umgehen kann, wie man das mit einer Sinfonie tun würde.
Und doch ist die Musik hier stärker, als sie es später in der Tonfilmzeit dann sein wird. Als Zuhörer und Zuschauer kann ich mich hier auf beides konzentrieren. Ich höre, wie einer von dunklen Ahnungen gepackt wird. Ich sehe, wie zwei sich vor Liebe fast auffressen. Und ich bekomme noch etwas Drittes.
Damals war es üblich und irgendwo auch gewünscht, dass man mit Versatzstücken gearbeitet hat, die, sagen wir mal, als, wenn man so will, klangliches Allgemeingut schon bekannt war. Also man würde das heute Emoticons nennen. Ja? Also es sind klingende Emoticons, Zitate, wie eben aus einer Tschaikowski-Sinfonie, die jeder kannte, wo man wusste, jetzt ist dieses Element von Tschaikowski, was ich kenne, dieser Art von Szene zuzuordnen. Und damit bekommt irgendwo auch der Film eine Art von Kommentarebene durch das Zitat.
Tschaikowski und der gebildete Filmbesucher damals wusste, aha, Gefahr droht, die große Tragödie bricht jetzt gleich herein. Max Deutschs Filmmusik also eine Kommentarebene. Das ist mehr als nur Gefühlswegweiser und Stimmungsmacher zu sein. Kommt dazu, dass Deutschs Partitur fein gearbeitet ist, durchaus mit sinfonischem Anspruch also daherkommt. Und da ist der Schönberg-Schüler, der ausgebildete Komponist, eben doch erkennbar.
Und wenn Sie hingehen möchten, das Ganze findet heute Abend um 20 Uhr im Museum für Gestaltung in Zürich statt. Der Schatz Stummfilm von Georg Wilhelm Pabst aus dem Jahr 1923 wird live begleitet mit der Musik von Max Deutsch. Vor 50 Jahren erlebte die Schweiz eine Segfröhrni, ein Jahrhundertereignis auch für den damals 22-jährigen Kurt Felix.
Zum ersten Mal im 20. Jahrhundert ist der Badensee zugefroren. Ein Ereignis, das für unsere Generation ziemlich selten ist. Darum tun wir unsere Lokalsendung «Der Badensee gefrorene» widmen. In einem geschichtlichen, wissenschaftlichen und unterhaltenden Rückblick lassen wir die vergangenen Tage nochmal an uns vorbeiziehen.
Im Februar 1963 waren in der Schweiz nicht nur die Flüsse und kleineren Seen vollständig zugefroren, auch der größte See des Landes, der Bodensee, war zu einer einzigen Eisfläche erstarrt. Sabine Bitter.
Der Winter muss früh beginnen, aus dem Osten muss viel Kaltluft kommen und windstill muss es sein, damit eine Segfröhrni entsteht. Diese Wetterlage herrschte im Winter 1962-63 vor, als eine Kältewelle durch ganz Europa zog. Am 6. Februar gaben die Behörden den Bodensee zur Begehung frei. Am Bodensee war man gut vorbereitet, man konnte den Kanton Zürich zum Vorbild nehmen. Dort war man schon seit Januar daran, die Segfröhrni zu bewältigen. Täglich waren Seepolizisten auf Schlittschuhen mit Eisbohrern und Messgeräten unterwegs, mit Gummibooten auf Kufen retteten sie Schwäne, die auf dem Eis angefroren waren. Die Gewerbepolizei hatte ihrerseits die fliegenden Händler im Auge, die auf dem Eis heiße Maroni und gegrillte Würste anboten. Die Baupolizei ließ Stege in den gefrorenen See hinausbauen, damit sich die Menschenmassen gut verteilten. Die Behörden gingen auf Nummer sicher, wie 1963 dem Schweizer Radio eine Sendung mit Elisabeth Schnell zu entnehmen war.
Herr Polizeiinspektor Dr. Bertschi, wie ist das überhaupt? Wer bestimmt, ob der See tragfähig ist oder nicht?
Das ist ja so. Wir von der Polizei aus sind einmal in erster Linie verantwortlich für die Sicherheit der Personen, selbstverständlich auch im Hinblick auf eine Seegefrorene. Das heisst, wir sind verantwortlich für die Ordnung und die Sicherheit auch auf der zugefrorenen Seefläche. Allein können wir natürlich, wenn wir zu wenig Fachleute sind, nicht bestimmen, wann wir die Seefläche freigeben können. Und aus diesen Gründen haben wir uns ins Einvernehmen gesetzt mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule.
Spezialisten der Hydrologie und Glaziologie der ETH wurden aufgeboten, um die Dicke des Eises zu testen. Aufgeboten wurde auch die deutsche Bundeswehr. Sie versorgte die notleidenden Wasservögel mit Futter aus dem Helikopter. Kurz, die Seegfrorene war hüben wie drüben, eine kleine Generalstabsübung und zugleich ein Volksfest. Die SBB setzten Extrazüge ein. Bis im März 1963 waren Hunderttausende von Menschen unterwegs, die das Jahrhundertereignis selbst erleben wollten. Viele kriegten denn auch kalte Füße, mancher fiel auf dem Eis um und schlug auf. Es kam zu Armbrüchen und Gehirnerschütterungen. Kinder gingen verloren, sogar Tote waren zu beklagen. Die Rettungssanitäter hatten Hochbetrieb. Auch die Medien ließen sich das Naturereignis nicht nehmen. Für das Schweizer Radio wurde der junge Reporter und spätere Showmaster Kurt Felix aufs Eis geschickt. Er berichtete über einen Brauch, der am Bodensee im Fall einer Seegfrorene seit dem 16. Jahrhundert gepflegt wird.
Die Seegfrorene vom Bodensee erlebt heute einen geschichtlichen Höhepunkt. Die Prozession von Hagenau auf Münsterlingen. Genau vor 133 Jahren haben wir eine Holzstatue vom Evangelist Johannes von Münsterlingen über den See auf Hagenau getragen. 50 Jahre später hat man die Statue wieder zurückholen, aber sie ist dort schwach gewesen. Und jetzt sind wir bereits so weit. Punkt 9 besammelt sich eine unübersehbare Menschenmenge am Schweizer Ufer vom Bodensee und alle schauen erwartungsvoll in den See raus. Dicker Nebel versperrt einem die Sicht zum deutschen Ufer, aber der Weg ist doch schon gekennzeichnet und wir können unser Ziel haargenau nicht verfehlen.
Viele erinnern sich noch heute an das Jahrhundertereignis und vielleicht gibt es ein Bild im Familienalbum. Als irdischer Mensch konnte man damals, Jesus gleich, für einmal übers Wasser gehen, es musste nur gefroren sein. Eine neue, beruhigende Landschaft ganz in Weiß entstand, Grenzen wurden aufgelöst. Deutschland, Österreich und die Schweiz wuchsen zusammen. Freundschaftliche Delegationen glitten sich entgegen, reichten sich die Hand und sorgten 18 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg für bessere nachbarschaftliche Beziehungen. Viele erinnern sich an das große weite Weiß, aber auch an ein Geräusch, an Eis, das flüstert und knistert. Doch das Knistern war vergänglich. Warme Föhnstürme frästen im März Risse in die Pacht. Der gefrorene See flüsterte nicht mehr, es krachten die Eisplatten.
Wie steht's eigentlich mit der Musik in der Islamischen Republik Iran? Der iranische Kulturraum hat eine einmalige Musiktradition, die im Musikmuseum in Teheran aufbewahrt wird. Rund 14.000 Tondokumente lagern dort. Mit Hilfe der Deutschen Universität Hildesheim wird dieses musikalische Erbe jetzt digitalisiert, um es der internationalen Musikwissenschaft zugänglich zu machen. ARD-Kollege Reinhard Baumgarten berichtet.
Im Norden Teherans, unweit des Tajrish-Platzes in einer Seitenstraße, finden sich ungewöhnliche Schätze. Musik- und Tonaufnahmen aus den vergangenen knapp 120 Jahren lagern hier im iranischen Musikmuseum. Alte Schellackplatten, verstaubt, rissig, voller Kratzer. Die Schallplatten müssen zuerst von Staub und Bakterien gereinigt werden, erklärt Rostam Taheri. Danach werden sie digitalisiert. Je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit sie aufgezeichnet wurden, 78, 45 oder 33 Umdrehungen, wechselt man den Tonarm und die Nadel. Die Aufzeichnungen werden mit dem in Deutschland entwickelten Archivierungsprogramm WaveLab digitalisiert. Der Iran kann auf eine knapp 5.500 Jahre alte durchgehende Musiktradition zurückschauen. Viele Musikinstrumente der klassischen und der volkstümlichen iranischen Musik hatten Vorläufer in der Antike. Unser wichtigstes Ziel, erklärt Museumsdirektor Ali Murad Khani, besteht darin, die Tonqualität der Sammlung zu verbessern und sie dann zu digitalisieren. Das Archiv soll in einer Datenbank gespeichert und für Forscher aus aller Welt zugänglich gemacht werden. Das uns bekannte Jodeln mag eine Erfindung der Alpenländer sein, doch Kehlkopfakrobatik ist kein europäisches Alleinstellungsmerkmal. Nicht nur Musik und Gesang werden digitalisiert und dank aufwendiger Filter- und Bearbeitungsprogramme wieder hörbar und verständlich gemacht. Auch historische Aufnahmen, wie etwa die Rede des Qajaren-Herrschers Muzaffareddin Shah an seine Regierung aus dem Jahr 1906. Museumsdirektor Ali Murad Khani gerät ins Schwärmen darüber, was in seinem Archiv noch der technischen Aufarbeitung harrt. Bald, so versichert er, werde ein großer Schatz orientalischer Musik der internationalen Musikwissenschaft zur Verfügung stehen.
In Basel beginnen die Schweizer Tanztage. Einer der wichtigsten Events in der Schweizer Tanzszene, glaube ich. Maja Künzler, kann man das sagen?
Ja, das ist so. Und der findet alle 2 Jahre statt. Es ist ein Promotionsanlass, also ein Schaufenster des Schweizer Tanzgeschehens, und zwar der zeitgenössischen Szene. Es hat eine Jury von 5 Leuten gegeben und die hat über die letzten 2 Jahre die 15 besten Produktionen ausgewählt. Und eingeladen sind Veranstalterinnen aus dem In- und Ausland. Das sind 160 Leute aus 35 Ländern. Wie ich gestern an der Pressekonferenz erfahren habe, das ist ein gutes Resultat. Und was wichtig ist zu sagen, es ist aber auch ein öffentlicher Anlass, also für alle offen.
Also eine gute Gelegenheit für Tanzschaffende, wichtige Kontakte zu schaffen. Maja Künzler, was fällt Ihnen auf in diesen Besten der Schweizer Szene?
Eben gestern an der Pressekonferenz wurde betont, dass wirklich einfach die besten Produktionen ausgewählt worden sind dieser letzten 2 Jahre, und zwar ohne Rücksicht auf bekannte Namen, ohne Rücksicht auf ein Gleichgewicht zwischen der Romandie, also der deutschsprachigen Schweiz, der französischsprachigen Schweiz. Und was eben jetzt wirklich sehr ins Auge springt, dass die meisten Companies wirklich aus der Romandie, nämlich aus Genf, kommen. Das sind 2/3 der ausgewählten Produktionen.
Und warum gibt's denn da so viele Romans, die da kommen?
Ja, ich denke, dass Genf einfach wirklich eine Förderpolitik betrieben hat, die nun ihre Wirkung zeigt. Das sind ja immer irgendwie langfristige Geschichten. Dann gibt es eben da das Ballet du Grand Théâtre de Genève, das eben auch ausstrahlt. Viele ehemalige Tänzer, die sich heute in der freien Szene bewegen, denken wir nur an einen Gilles Jobin oder einen Fufa Di Mobilité.
Maja Künzler, heute Abend geht's los. Worauf freuen Sie sich am meisten? Was ist Ihr persönlicher Favorit?
Oh, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Frage. Also da hat man wirklich die Qual der Wahl. Ich würde vielleicht gerade einen Vorschlag machen heute Abend an der Eröffnung. Das ist die 2. Produktion in der Kaserne Basel. Das ist übrigens das Grand Théâtre de Genève in einer Choreografie des Israeli Emmanuel Gatt. Es ist zur Musik von Johann Sebastian Bach aus dem Wohltemperierten Klavier, und es geht um diesen Vergleich zwischen Musik und Tanz, um ähnliche Strukturen, um nonverbale Kommunikation. Ich denke, das ist ein sehr lohnender Abend.
Die Schweizer Tanztage starten heute Abend um 19 Uhr im Theater Roxy Biersfelden mit der Compagnie Projet 11 und anschließend um 21 Uhr ist in der Kaserne Basel das Ballet du Grand Théâtre de Genève zu Gast. Nicht nur das winterliche Wetter kann uns kalte Schauer über den Rücken jagen, auch Bücher können das. Eine Psychiaterin, die im Londoner Winter eiskalte Mörder jagt, das ist Frida. Erdacht wurde Frida von Nicky Gerard und Sean French. Das ist ein Ehepaar, das in London gemeinsam lebt und Thriller schreibt. Barbara Peter über ein Buch, das zu Gänsehaut führen kann.
Es gibt Menschen, die können nicht zwischen einem Lebewesen und einer Puppe unterscheiden. Grund dafür ist eine höchst seltene neurologische Störung. Aber das muss man erst einmal wissen.
Michelle, er ist tot. Der Mann in ihrer Wohnung ist tot. Wir müssen herausfinden, wie er gestorben ist. Können Sie mir seinen Namen sagen? Seinen Namen? Ja, wer er ist oder war. Sie starrte ihn verwirrt an. Warum wollen Sie von mir seinen Namen wissen? Sie können ihn doch selbst fragen.
Das kann er natürlich nicht, der Detective Inspector, der unbedingt wissen muss, wer der Tote ist, den man auf Michelles Sofa gefunden hat. Dass er tot ist, hat sie nicht gemerkt. Für Michelle war er einfach ein Gast, den sie bewirtet und liebevoll umsorgt hat.
Bei einem von ihren Zähnen fehlt ein Stück. Ich mag Zähne, müssen Sie wissen. Ich habe alle meine alten Zähne unter dem Kopfkissen, nur für den Fall, dass sie kommen. Und zusätzlich auch noch ein paar von anderen Leuten, aber nicht viele. Man findet nur ganz selten welche. Verstehen Sie, was ich Sie frage? Will er mich verlassen? Er ist tot.
Gleich nach diesem ergebnislosen Verhör wird Michelle in eine psychiatrische Klinik gebracht. Dort bekommt sie dann Besuch von Frida. Frida ist Psychiaterin und arbeitet fallweise mit der Londoner Polizei zusammen. Schnell wird klar, dass es sich beim Toten um eine Art Betrüger handelt. Einen Mann jedenfalls, der unter verschiedenen Namen verschiedene Leben geführt hat. Auf einmal gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die einen guten Grund gehabt hätten, den Unbekannten umzubringen. Die Neugierde der Ärztin Frida ist geweckt. Sie ist eine Frau mit ausgeprägten Kanten, scheu und mutig gleichermaßen, ausgestattet mit feinen Antennen und einem ausgeprägten Dickschädel. Sie, die eigentlich nur beratend die Untersuchung begleiten sollte, ergreift gleich mehrfach die Initiative und bringt sich dadurch immer wieder in höchste Gefahr. Aber sie bringt damit die Untersuchung auch mehrfach entscheidend voran. Dazwischen empfängt Frida Patienten und kämpft mit ihren eigenen Dämonen, mit ihrer Einsamkeit und ihrer Angst vor Nähe. Die differenzierte Beschreibung dieser Seelenzustände gelingt Nicky French ebenso gut wie das raffinierte Erzeugen von Spannung. Die Zeichnung der Figuren ist präzise und vielschichtig. Der Ton ist leicht und immer wieder unterfüttert von trockenem englischem Humor. Eisiger Dienstag von Nicky French ist intelligenter Nervenkitzel und damit beste Unterhaltung für kalte Winternächte.
Eisiger Dienstag von Nicky French. Das Buch ist im C. Bertelsmann Verlag erschienen. Das Buch ist übrigens der zweite von 8 Teilen. Der erste heißt Böser Montag. Und wer auf Psychokrimis steht, sollte damit einsteigen.
Eben machte das Landesmuseum in Zürich Schlagzeilen mit einem Besucherrekord. Nun doppelt das Museum für Gestaltung nach. Es hat letztes Jahr mehr als 155.000 Eintritte verzeichnet. Das ist das beste Ergebnis seit 50 Jahren. Besonders viele Interessierte lockte die Schau Endstation Meer, das Plastikmüllprojekt, ins Museum, wie Direktor Christian Brändle gestern mitteilte.
Im Rahmen von dem Plastikmüllprojekt haben wir zum Beispiel 425 Schulklassen können begrüssen. Und wenn natürlich eine Schülerin und Schüler heimgeht und sagt, Mami, Papi, das ist eine tolle Ausstellung, die müssen wir schauen, dann kommen die auch. Also schlussendlich, glaube ich, ist es Mund-zu-Mund-Propaganda, die dann zu so guten Zahlen führt.
Christian Brändle, Direktor des Museums für Gestaltung in Zürich, das derzeit ein Publikumsmagnet ist. Die neue Ausstellung in der Galerie zeigt, wie digitale 3D-Drucker in Zukunft jede beliebige Form gestaltet werden lassen. Sie stapeln viele einzelne Schichten unterschiedlicher Materialien aufeinander und so entstehen Möbel, Schmuck, Kleidungsstücke, Prothesen oder Flugzeugbauteile. Vom Dokumentarfilm zum Freilichttheater. Der Film Unser Garten Eden über den Alltag in Berner Schrebergärten kommt als Theaterstück auf den Gurten. Die Theaterregisseurin Livia Ann Richard und ihr Team zeigen eine Adaptation des Schrebergartenfilms im Jahr 2014 auf dem Berner Hausberg. Die Regisseurin schreibt in einer Mitteilung, sie sei fasziniert gewesen von dem Film über die kleine Welt am Stadtrand von Bern und habe sofort gewusst, dass sie daraus ein Freilichtstück machen wolle. Die Vorlage, der Doc-Film Unser Garten Eden, hat schon mehrere Preise geholt. Und der Regisseur des Films, der syrischstämmige Berner Manu Khalil, ist weiterhin auf Erfolgskurs. Eben hat er mit seinem neuen Film, Der Imker, den Prix Soleur geholt. Ungarn will das noch im Lande vorhandene türkische Kulturerbe erhalten. Der türkische Ministerpräsident Erdogan und sein ungarischer Amtskollege Orban unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung gestern in Budapest. Die beiden Länder vereinbarten auch die wechselseitige Einrichtung von Kulturinstituten. Im 16. und 17. Jahrhundert war ein Großteil Ungarns osmanisch besetzt. Die Osmanen hinterließen große Verwüstungen, entfalteten aber auch eine beträchtliche Bautätigkeit. Heute sind noch einige Moscheen und Baudenkmäler in den Städten Pécs und Eger erhalten.
Sie haben es vielleicht schon in den Nachrichten gehört, die deutsche Wissenschaftsministerin Annette Schavan muss ihren Doktortitel abgeben, weil sie abgeschrieben habe. Da liest sich der Leitartikel im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung fast wie ein Kommentar dazu, Christina Kapritz.
Ja, der Artikel handelt zwar nicht direkt von Frau Schavan, aber vom Prestige der deutschen Universitäten. Und das schwinde immer mehr, was sich zum Beispiel anhand der sinkenden Gehälter zeigen lasse. Professorinnen und Professoren seien heute in Deutschland zum Teil nicht besser bezahlt als Gymnasiallehrer. Und das, obschon sie besser qualifiziert seien und auf dem Weg zur Professur jahrelang zu prekären Bedingungen arbeiten müssten, ohne Garantie auf eine Stelle. Lehrer hingegen bekommen meist schon in jungen Jahren eine unbefristete Stelle. Die Professorengehälter sind in Deutschland in letzter Zeit gekürzt worden und das Leistungsprinzip wurde eingeführt, allerdings ohne genau die Kriterien für diese Leistung zu definieren. Das moniert die Süddeutsche Zeitung heute. Sie schlägt halb im Spaß, halb im Ernst vor, ein altes Besoldungsprinzip aus der Kaiserzeit Ende des 19. Jahrhunderts wieder einzuführen. Ein erheblicher Teil des Professorenlohns kam damals von den Studenten. Beliebte und gute Dozierende erhielten so wesentlich mehr Lohn.
Ja, also eine Art Professorensponsoring. Und da haben wir gleich ein verwandtes Thema. Die Idee, dass Geld der Kunst schadet, ist seltsam. Dieses Zitat steht heute im Kulturteil des Tagesanzeigers als Titel über einem Dossier zu Kultursponsoring.
Das Zitat stammt vom Sponsoring-Experten Hans-Willi Brockes. Er erklärt, warum die Ausgaben für Sponsoring und insbesondere für Kultursponsoring in den letzten 2 Jahren trotz Krise gestiegen sind, während die Ausgaben für Werbung sinken. Der Grund, die Firmen sehen Sponsoring nicht mehr nur als Weg, das eigene Image zu verbessern, sondern auch als Mittel, um Geld zu verdienen und die Kundschaft in die Läden zu locken. Zum Beispiel, indem man bei der Mikro Cumulus-Punkte für Konzerttickets bekommt, Punkte, die einen später wieder in einen Mikroladen zum Einkaufen führen. Laut Experte Brockes gehen Kulturinstitutionen im Gegensatz zu Sportveranstaltern allerdings noch viel zu wenig professionell mit den Sponsoren um. Das Zürcher Schauspielhaus scheint da eine Ausnahme zu sein, so der Tagesanzeiger weiter. Im Schauspielhaus gibt es seit kurzem nämlich eine eigene Verantwortliche fürs Sponsoring. Ein Zürcher Optiker spendiert Brillen als Requisite für den Steppenwolf von Hermann Hesse. Und es ist genau der Optiker, bei dem einst Hesse selber ein- und ausging.
Sekunden Wissen.
Sitzen Sie gerade im Auto und fahren zur Arbeit? Dann kennen Sie das. Staumeldungen, Nachrichten, Musik. Für viele Autofahrer gehört das Radiohören zum Fahren so selbstverständlich wie das Tragen eines Sicherheitsgurts. 100 Sekunden Wissen zum Autoradio von Benjamin Herzog.
Verkehrsinfo DRS von 10:03 in der Region Zürich.
O Autoradio. Vor knapp 100 Jahren wirst du zum ersten Mal in einen amerikanischen Ford eingebaut. 10 Jahre später fahren auch deutsche Autos mit deiner herrlichen Begleitung. Autoradio, du bist Luxus, denn du kostest damals ein Drittel vom Preis für ein neues Auto. Ein Edel-Escort bist du für die rollende Chefetage. Und wie schön ist es heute, mit dir über die Autobahn zu brettern. Ein Vergnügen, das du uns allen gibst. So preiswert, wie du heute bist. Und dabei kannst du heute viel mehr als nur Radio abspielen. Nämlich auch CDs, MP3, etc. Du bist eine Soundanlage auf Rädern, ein rollender Konzertsaal. Und nicht zu vergessen, den Verkehrsdienst. O Autoradio, falls wir doch einmal stecken bleiben sollten im Stau, trotz deiner Warnungen, du versüßt uns die langen Minuten.
Autoradio, ich bin so froh, dass es dich, kleines Wunder, gibt. Bei jeder Fahrt drück ich auf On, schon hör ich meinen Lieblingssong.
Vergnügliche Hintergründiges zum Autoradio von Benjamin Herzog.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.